Andreas. Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Es war heute Morgen eine ganz interessante Fahrt, im Dunkeln losgefahren. Und dann wurde es so ein bisschen hell und dann nachher voll im Nebel, dass ich sogar eine Nebelschlussleuchte einschalten musste. Und langsamer fahren, ich hatte das Navi, da konnte ich sehen, ob eine Kurve kommt oder ob es geradeaus geht. Na, ich sage, manchmal ist es wirklich so im Leben. Der Geist Gottes, der muss uns einfach führen, weil wir nicht wissen, wir sehen nicht den nächsten Schritt, die nächste Abbiegung. Und dann nachher, hier, das spricht jetzt sehr für Sie, für euch auch, dann auf einmal ins Licht, in die Sonne. Da sage ich, Vater im Himmel, das will ich heute so erleben. Für uns alle, für alle deine Gemeinden. Dass wir vom Dunkel ins Licht hineinkommen. Ja, mein Name ist Andreas Heger. Ich wohne mit meiner Familie am Eggerisee. Der ist noch nicht ganz so groß wie der Zugersee. Ist eben ein bisschen weiter oben. Und wir wohnen da im Moorgarten. Es ist ganz berüchtigt. Die Schlacht am Moorgarten. Ich habe es im Religionsunterricht gelernt und habe es mir dann auch gemerkt. Und da war ich auf einer Predigerkonferenz und dann hat mir ein Prediger gefragt, wo er wusste, dass ich aus Moorgarten kam. Sagte, ob ich auch wüsste, um wie viel Uhr das war, die Schlacht. Da habe ich gedacht, der weiß was. Nein, ich sage, keine Ahnung. Sagte, Viertel ab Eis. 13, 15. Seitdem weiß ich das. Und nächstes Jahr haben wir 700 Jahre Feier, diese große Feier da direkt. Wir wohnen direkt da unter dem Denkmal. Und es ist heute schon viel ruhiger als damals. Mir lebet gut da oben. Es ist wirklich schön. Ja, meine Frau, eine Schweizerin, und unsere Kinder, die können ganz gut Schweizerdeutsch. Da lernt man richtig, was Muttersprache ist. Sind jetzt 9, der Josia, 7, der Benaja und noch ein Pflegetöchterchen, die ist jetzt 3 Jahre und das ist wunderbares Alter. Da ist immer was los, da läuft immer was. Man ist mitten im Alltag. Ja, und Moorgarten ist so 3 Kilometer vom Ländli entfernt, wo ich eben jetzt seit 10 Jahren bin. Und es ist so schön, ich freue mich. Es ist wirklich ganz toll, was wir erleben, was wir auch an Rückmeldungen bekommen, wo Menschen mit Jesus, mit Gott vieles erleben. Es ist wunderbar. Davor war ich auf der Krishona, auf dem Berg, ist gar nicht so weit, also in Bettingen in Basel, 3 Jahre gelernt. Und das war für mich wirklich schwierig. Ich möchte auch den Jungen und auch den Älteren Mut machen. Für mich war wirklich damals die Frage, Herr, soll ich da hin? Willst du mich da brauchen? Und da hat der damalige Direktor mir ein Wort gesagt. Der hat gesagt, Andreas, wenn du deine Sache, wenn du Gottes Sache zu deiner Sache machst, dann macht Gott deine Sache zu seiner Sache. Also, dann habe ich gesagt, okay, ich wusste nicht, wie ich das zahlen sollte, das Studium. Das erste Jahr habe ich hingekriegt und ich habe keinem erzählt davon, dass ich Geldnot hatte dafür. Gott hat alles geschenkt und auch drüber hinaus. Also ich habe meine Frau auch noch da kennengelernt. Aber jetzt das überhaupt finanzieren zu können. Und erst später fiel mir ein, ja, das ist doch das Wort aus Matthäus 6,33, wo Jesus sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes. Wissen Sie, was dann passiert? Und nach seiner Gerechtigkeit, dann steht da, und er wird euch alles andere hinzugetan werden. Das ist Reich Gottes Dimension. Erlebe ich immer wieder dieses Trachten zuerst nach dem Reich Gottes. Gott ist immer der Schenkende. Er beschenkt uns auf alle Wege und Weise. Wir müssen nur lernen, das zu sehen. So wie der Rudi heute Morgen auch gesagt hat, dass wir sehen, wie schön wir das haben, wie gut wir, dass wir hier so frei Gottesdienst feiern können. Es ist so ein Geschenk. Ganz gewaltig. Ja, und dabei ist es wichtig, ich wohne ja am Eggerisee, der ist einer der saubersten Seen. Aber wissen Sie auch, warum das Tote Meer tot ist? Das ist ganz einfach. Das Tote Meer hat nur Zufluss, da fließt immer nur rein. Das geht nur rein, das Wasser, und hat keinen Abfluss. Und wegen dem ist es nachher so versalzen, unbrauchbar. Für mich ist es ein Bild in meinem Leben. Und auch der Eggerisee, wissen Sie, warum der so sauber ist? Der Eggerisee, der hat oben von den Bergen einen ganz guten Zufluss. Und er hat einen sehr guten Abfluss. Das heißt, er reinigt sich dadurch. Und so ist es in unserem Leben. Wenn Gott uns etwas schenkt, dann geht es darum, dass wir auch den Geist Gottes bitten und sagen, zeig uns das. Und wie wir beschenkt sind Und dass wir dann auch wieder weiter schenken können, weitergeben, was Gott uns anvertraut hat. Es ist nur ein bisschen von dem, was Gott uns wirklich geschenkt hat. Ist ganz gewaltig. Und das zeigt uns auch immer wieder, dass wir wirklich überreich beschenkt sind. Dass wir einfach weitergeben, was Gott uns geschenkt hat. Ein Evangelist, der hat einmal gesagt, Gott könnte das ganze Evangelium mit Flammenschrift an den Himmel schreiben. Ich glaube das. Kein Problem. Wenn er diese Welt geschaffen hat, dann ist das das Kleinste. Nur die Frage ist, warum macht er das nicht? Das wäre doch so gut. Da könnten wir den Nachbarn sagen, seht ihr, wir haben doch recht. Da könnten wir es richtig mal zeigen. Aber warum macht Gott das nicht? Gott braucht uns Menschen. Er braucht uns Menschen, damit wir durch ihn zu den Nachbarn gehen, zu den Freunden, zu den Arbeitskollegen, zu den Kunden und dass wir sein Wort weitergeben. Er braucht uns, so wie er durch Jesus auf die Erde gekommen ist, was wir mit jedem Weihnachten feiern. Gottes Wege sind so anders und so gewaltig. In all unserer Schwachheit und Bedürftigkeit braucht er uns, um Menschen für Jesus zu gewinnen, um Menschen für sein Reich zu gewinnen. Das ist ganz stark. Und das ist eigentlich auch unsere Arbeit bei TextLife, Gottes Liebe sichtbar machen. Das ist so ein Slogan, aber es soll nicht ein Slogan sein, sondern soll einfach zeigen, wo unser Herz für schlägt, was wir weitergeben wollen. Und das sind einfach Hilfsmittel für die persönliche Evangelisation, so kann man sagen, für die persönliche Mission. TextLife, das Diakonieverband Lenti, gibt es jetzt schon ein bisschen länger. Das ist übernächstes Jahr feiern wir 90 Jahre. Und eigentlich mit 90 Jahren geht man ein bisschen, setzt man sich zur Ruhe und macht es gemächiger. Aber ich denke, es ist so ein Tempo, es macht so einen Spaß, mit dem Team unterwegs zu sein. Es ist gewaltig, wir erleben ganz große Wunder und Schritte. Es ist so was Schönes, wenn wir uns nur Gott anvertrauen und ihm den Raum geben. Ja, und was die Gründer was die bewegt hat, das ist heute noch genauso unverändert. Und das finde ich so schön, nicht, dass es so eine ganz andere Richtung hat. Und das Erste, was die Gründer damals bewegt hat, um überhaupt es ins Leben zu rufen, war dieses Hinausgehen zu den Menschen. Hinausgehen zu den Menschen, ihnen das Wort Gottes bringen. Nicht warten, bis sie endlich kommen, sondern hinausgehen zu ihnen, damit sie dann kommen kann. Das ist das Anliegen und das ist heute unverändert. Und dabei gibt es allerdings jetzt ein Problem. Und davon schreibt der Apostel Paulus in Römer 10, 13 bis 15. Das ist so mein Kern, wo sich das alles dran aufbaut. Römer 10, 13 bis 15, da heißt es die Grundlage, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Halleluja. Dann seine logische Frage in Vers 14, wie sollen sie, die Außenstehenden, ihn, Gott, aber anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie aber an ihn glauben, wenn sie nichts von ihm gehört haben? Und jetzt kommt die Kernfrage. Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Also ohne die, die das Wort Gottes bezeugen, weitergeben. Und dann kommt Vers 15. Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens, die das Evangelium des Guten verkündigen. Das ist Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes, unverändert, damals wie heute. Und der Begriff Predigt oder Verkündigung, der beschränkt sich hier nicht einfach auf die Kanzel oder auf das Pult oder vorne, sondern der ist gemeint, dass wir mit unserem Mund, mit unserem Herz, mit unserem ganzen Sein Wort Gottes bezeugen, Realität Gottes Schöpfermacht und Kraft bezeugen. Und eigentlich, das finde ich so interessant an dieser Bibelstelle, Römer 10, 13 bis 15, eigentlich heißt es für mich zusammengefasst, gesucht werden Menschen, die das Wort Gottes verbreiten. Gesucht werden Menschen, die das Wort Gottes bezeugen. Eigentlich müsste man sagen, ist es ein Hilferuf von Paulus. Er sucht Menschen, er sucht auch uns heute Morgen. Das Wort, dass wir Gottes Wort bezeugen. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was braucht es eigentlich, um in diesem Dienst zu stehen? Was braucht es eigentlich für eine Evangelisation, kann man nennen? Was braucht es eigentlich, dass wir zu Menschen hingehen können, dass Gott uns sendet? Und das ist ganz einfach. Das Erste, wo ich ziemlich schnell drauf gekommen bin, ist einfach Gebet. Es braucht Gebet. Gebet ist der Kern. Gebet ist eigentlich Beziehung mit Gott, dass wir mit Gott reden, mit ihm, Vater, als dein Kind komme ich jetzt zu dir durch Jesus. Es ist gewaltig und es ist Gebet. Und wir müssen lernen, dass wir mit Gott über die Menschen reden. Jemand hat mal gesagt, wir müssen mehr mit Gott über die Menschen reden, als mit den Menschen über Gott. Da ist so viel Wahres dran, dass wir Gott, dass wir die Menschen bringen, die uns auf dem Herzen sind. Einen und zwei und immer mehr. Das ist Gottes Wille, danach sehnt er sich. Gebet, das ist dieses Gespräch mit dem lebendigen Gott. Und Jesus sagt einmal in Lukas 18, das finde ich ein ganz interessantes Gleichnis, da sagt er, dass wir ohne Unterlass beten sollen. Ohne Unterlass beten. Haben Sie es auch schon mal gemacht? Ich habe vom Spurgeon gelesen, dass er, wie er reifen Alters war, Rentner, da hat er gesagt, es gab ab dann in meinem Leben keine Stunde mehr, in der ich nicht gebetet habe. Boah, das will ich auch, Herr. Das mache ich auch. Habe ich dann gerade zum Geburtstag damals eine neue Uhr gekriegt, die hat dann jede Stunde gepiepst. Und dann habe ich das praktisch umgesetzt. Und ich muss sagen, es ist ein Krampf. Es ist ein Krampf nachher. Er hat gesagt, das kriege ich nicht hin. Aber es ist eine Herzenshaltung, wenn wir ständig alles, was wir sehen, was uns begegnet, vor Gott sind. Wie meinst du das? Darüber oder darüber? Soll ich zu dem, was ist da jetzt? Reden oder schweigen? Immer in dieser Beziehung zu dem lebendigen Gott. Das ist ganz gewaltig. Und dann merken wir auch immer mehr, wie der Geist Gottes uns verändert. Wie der elende Adamssinn verändert wird in den Christussinn. Und das ist was Gewaltiges, das ist eine Neugeburt. Und es ist so schön, dass wir in den Häusern Gottes Wort sichtbar haben. Vielleicht, wenn es die Jahreslosung ist, dann kennen wir sie im Februar auswendig und denken, ja, die ist schon immer da gewesen. Aber dass wir in die Räume kommen und sagen, ja, ich freue mich, Gott, dir nahe zu sein, das ist mein Glück, du bist mein Glück. Und dann uns hinsetzen und warten, was Gott uns schenkt. Wir müssen unser Leben, unsere Räume, unsere Gedanken füllen mit dem lebendigen Gotteswort und dann verändert es uns mehr und mehr. Ist ganz gewaltig. Und dann haben wir Freude daran. Gott schenkt uns Freude. Gebet ist also der entscheidende Motor, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Gebet ist der entscheidende Motor. Wir denken immer To-Do-Listen und was alles. Wir haben in der Gemeinde, ich komme auch aus der FEG Eggeri, wir haben in der Gemeinde Evangelisation vor. Und habe ich gesagt, komm, das können wir alles auf Seite legen. Das allererste, ab jetzt, ständig, bis dann nachher im November, Gebet. Und wir müssen die Älteren suchen, die vielleicht an dem Abend nicht kommen können. Wir müssen Gebetsgruppen machen, dass die ständig beten dafür. Das ist der Kern. Und da werden alle in die Gemeinde eingezogen. Nicht nur ein paar Privilegierte. Jeder wird da gebraucht. Sogar die Kinder. So herzig, wenn Kinder beten. Unsere kleine Latisha mit 2 Jahren, Anfang Jahr, da wollte ich am Mittagessen beten. Und da hat sie gesagt, Papa, Latisha auch beten. Ich sage, gut, toll, ja gern. Und hat sie dann richtig Luft geholt. Essen, danke, Jesus, Amen. Hey, so stark, so stark. Das kriegen manche mit 40 noch nicht hin. So stark. Gebet ist der Motor. Gott muss unser Herz berühren. Jemand hat mal gesagt, in dir, da muss brennen, was du im anderen entzünden willst. In mir muss brennen, was ich im anderen entzünden will. Wenn der andere mir egal ist, ich sage, ja, ist gut, wenn er zu Jesus findet. Ist schon gut, schon okay. Das merkt er. Ob ich dafür brenne, selbst wenn ich vor ihm stehe und kein Wort sage. Das merken die Menschen, auch in unserer Nachbarschaft, wenn wir sie vor Gott bringen. Das merken die. In mir muss brennen, was ich im anderen entzünden will. Ich möchte im anderen entzünden, dass sie Jesus finden. Dass sie nicht verloren gehen. Wir müssen den Blick wieder dafür bekommen. Nicht zu einem einfach gemütlichen Christ sein. Es ist ein Kampf auch. Mit der sichtbaren und mit der unsichtbaren Welt. Wir haben aber gar keine Ahnung, wenn wir mal die Briefe lesen, was da abgeht. Epheserbrief ist ganz gewaltig. Wir sind gesegnet, Epheser 1,3, und auswendig lernen. Ich habe einen Bruder, mit dem lerne ich seit 2,5 Jahren, also geistlichen Bruder in der Gemeinde, mit dem lerne ich seit 2,5 Jahren auswendig. Es ist der Hammer. Es ist wirklich so stark. Und ich sage, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich vor 20 Jahren schon angefangen. Es ist so was Schönes, Gemeinschaft zu erleben und dann sich wirklich miteinander wirklich immer wieder zu ermutigen auch. Und einfach Gott bestürmen mit seinem Wort. Nicht, weil er es vergessen hat, er ist schon ein bisschen älter als mir, sondern dass wir Gott mit seinem Wort bedrängen. So wie in Lukas 18, diese Frau, die Witwe, die den ungerechten Richter bedrängt hat. Jesus sagt, wenn sie schon ihr Recht bekommen hat, dann braucht er ein Gleichnis von einem ungerechten Richter. Wie viel mehr ihr als Kinder des Vaters? Wie viel mehr wir? Wie viel mehr? Viel mehr. Wir dürfen Gott mit seinem Wort bedrängen. Du hast es hier gesagt. Und wir wollen das jetzt sehen. Wir wollen das sehen, dass das Wort Gottes wahr wird in unserer Umgebung, in meinem Leben, in der Gemeinde. Ja, und wegen dem, also Luther übrigens, das finde ich so stark. Luther hat jeden Tag 3 Stunden gebetet, hat er gesagt. Boah, ich finde das stark. Und was er gemacht hat, er hat gesagt, wenn er viel Arbeit hatte und viel Stress hatte, wo knapsen wir ab? Am Gebet. Und Luther sagt, er hat dann 4 Stunden gebetet. Das ist ein Zeugnis. Und hat auch einiges bewegt. Gebet. Ist wirklich der Schlüssel, ist der Motor, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Ich würde sogar sagen, um uns wieder neu, dass Jesus uns wieder neu gewinnen kann. Dass wir hören und verstehen, was er möchte. Für den langen Atem braucht es die Verheißung, die vielen Verheißungen. Es hat mal jemand gezählt, der Werner Gitt, es gibt 6.400 und noch was Verheißungen in der Bibel und die Hälfte, über die Hälfte davon hat sich erfüllt. Genauso. Und die andere Hälfte wird sich auch noch erfüllen. Genauso. Das dürfen wir wissen. Aber wir müssen sie kennen. Das Problem am Gottesvolk ist, dass wir Gottes Wort so wenig kennen. So ein bisschen oberflächlich. Sondern wir müssen es kennen. Wir müssen es lernen. Und dann braucht uns Gott wunderbar, auf wunderbare Weise. Ich finde es immer so schön, mal ein Beispiel, wenn es zum Beispiel schneit oder regnet, also meine Frau ist Gärtnerin, wenn es so schneit oder regnet, dann gehe ich gern ans Fenster und dann stelle ich mich einfach hin und sage, ja Vater, genau so hast du das gesagt, genau so. Jesaja 55, 10 bis 12, da heißt es, genauso wie der Regen und der Schnee vom Himmel herabfällt auf die Erde und den Boden befeuchtet und sie Frucht bringt, dann kommt es. Genauso ist es mit meinem Wort. Es wird ausführen, wozu ich es gesandt habe und es wird nie. Dann sagt mein Ohr, wie? Sage ich, nie leer zurückkommen. Das heißt, alles, was wir verteilen, alles, was wir weitergeben, es ist Gottes Wort, es wird nie leer zurückkommen. Nie. Ich muss sagen, ich habe früher, wenn ich am Trott war, Zettel gefunden habe, sogar noch von uns, Volksblatt oder sowas, habe ich mich eigentlich geschämt. Habe gedacht, so schade. Bin hingegangen, habe noch geschaut, ob jemand schaut, habe es aufgenommen und weggetan. Heute muss ich sagen, ich lasse es liegen. Und ich sage, Herr, du kannst aus dem Fetzen, kannst du viel mehr machen, als ich in meinem ganzen Leben. Das sind ganze Missionen, die Brasilien-Mission. Ich weiß nicht, ob man die jemand kennt, die ist durch ein weggeworfenes, zerrissenes Traktat zum Glauben gekommen. Einer, der hat eine Kindermission aufgebaut, die gibt es heute noch in Brasilien, ist ganz gewaltig. Marburger Brasilien-Mission heißt die, müssen wir mal im Internet schauen. Durch ein weggeworfenes, zerrissenes Traktat im Urwald, weiß keiner, wie das dahin kam. Es ist so gewaltig, Gott kann so viel tun und es wird nie leer zurückkommen, Gottes Wort. Und von daher ist es mir so wichtig, Gottes Wort immer wieder Gott hinzuhalten, ihn zu suchen, ihn zu bedrängen mit seinem Wort. Weil ich weiß, das ist sein Wille. Ich will mal zeigen, wie das praktisch geht. Ich nehme zum Beispiel 1. Timotheus 2,4. Da sage ich, Vater, ich bringe dir die Bärbel. Ich bring dir die Sonja. Ich bring dir den Oliver. Und den und den und den. Du sagst in deinem Wort, dass du willst, dass alle Menschen gerettet werden, auch die, und dass sie nicht verloren gehen. Und was du willst, das will ich auch. Deinen Willen zu erfüllen, das ist mein Glück. Und dann lebe ich nach dem Willen Gottes. Und dann wirkt Gott an mir und an ihnen, wie ich sie gewinnen kann. Dass wir Gott mit seinem Wort suchen und bestürmen, dann bitte ich ganz eindringlich für diese Menschen. Ja, und wenn wir dann nicht wissen, wie wir da vorgehen sollen in den Gesprächen oder in den Begegnungen, dann ist das Wort Gottes ist so einfach. Jakobus 1,5 steht, bittet, dass wir bitten sollen um Weisheit. Wem Weisheit mangelt, der bitte Gott. Ich finde es manchmal so einfach. Dann sage ich, ja Vater, hier in deinem Wort steht drin, wer Weisheit mangelt, der bitte Gott. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich da vorgehen soll. Zeig du mir das. Und es ist auch tragisch, in Jakobus 4,3 am Schluss steht auch drin, warum wir so oft nichts geschenkt bekommen. Da steht nämlich drin, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das ist so richtiger Bogen, 1,5 und 4,3 Jakobus. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und das soll bei uns nicht gefunden werden, sondern dass wir auch fragen, Wo können wir Gott Raum geben? Wo können wir ihn bitten? Wo können wir ihn einladen? Das ist so wichtig. Am Schluss auch noch, wie können wir unsere Hoffnung nähren? Wie können wir unsere Hoffnung nähren? Also, wie kann unsere Hoffnung immer mehr werden? Das geht mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes. Es heißt in der Bibel, im Wort Gottes, in Römer 15,4 steht geschrieben, denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben. Und jetzt kommt's, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Nicht bekommen werden irgendwann, sondern wir haben Trost und Hoffnung durch die Schrift. Das ist für mich ein ganz tolles Begegnung, wie Jesus am Brunnen war. Und da kommen seine Jünger und sehen ihn da und dann heißt es in Johannes 4,31, da heißt es dann, und die Jünger mahnten ihn, Rabbi, iss. Wenn ich das lese, muss ich einfach sagen, sind da die Rollen vertauscht? Wer ist der Rabbi und wer ist Jünger? Und dann geht es weiter. Dann sagt Jesus, ihr kennt meine Speisen nicht. Die haben überhaupt keine Ahnung. Jetzt waren sie schon doch eine gewisse Zeit mit Jesus unterwegs. Sie wissen gar nicht, was Jesus nährt. Ihr kennt meine Speise nicht. Und dann so richtig typisch jüngerisch, da sagen sie, ja, hat ihm denn jemand was zu essen gegeben? Einfach so richtig jüngerisch, nenne ich das mal. Und dann sagt ja Jesus in Johannes 4,34, da sagt er, meine Speise ist die, dass ich den Willen des Vaters tue und sein Werk vollende. Boah, dann sage ich, Jesus, wenn das deine Speise ist, dann soll das auch meine Speise sein. Dann ist das auch meine Speise. Weil wir müssen wissen, Brot, das essen wir jetzt. Und es macht uns nachher wieder hungrig. Aber Jesus hat den Jüngern versucht zu zeigen, es gibt etwas, was über dem Brot ist. Auch wenn wir kein Brot haben, dass wir satt werden können. Gerade im Kampf mit dem Widersacher. Matthäus 4,4. Da sagt er, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes ausgeht. Das ist Jesu Speise. Das hat Jesus satt gemacht und das Wort Gottes soll auch uns satt machen, dass wir darin Genüge haben. Dafür ist Jesus gekommen, um uns das zu zeigen. Das heißt, dass wir unseren Anker, dass wir unseren Halt, unsere Festigkeit nicht in dieser Welt haben, sondern in der ewigen himmlischen Welt. Und dann kommen Stürme und Nöte und die werfen uns nicht aus der Bahn, weil wir unseren Anker nicht hier haben, in dem irdisch Sichtbaren, sondern in der Welt Gottes. Und dann hebelt es auch, wenn Dinge passieren, wo wir sagen, ich weiß nicht, was machen, wenn wir am Boden zerstört sind. Weil wir haben unseren Halt, unsere Festigkeit, unseren Anker in der Welt Gottes. Spricht Jesus sehr viel, auch Johannes 17. Was ist die Welt, die diesseitige Welt und was ist die Welt Gottes? Und dafür ist er gekommen, um uns das zu zeigen. Ja, Gott will, dass uns Hoffnung bewegt und dass wir Hoffnung erleben. Ich möchte noch abschließen mit einem Segenswort aus Römer 15, 13, wo es heißt, Paulus schreibt, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr überströmt an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen.